Hallo und herzlich willkommen beim Treibstoff-Podcast. Ihr hört heute den zweiten Teil unseres großen Startup-Specials. Wie immer am Mikrofon für euch
Janina
und Michael. Und unsere Startups der Woche sind
Claudia Berger von Omnia 360
und die PR- und Startup-Expertin Tatjana Müller von Content and Stories. Und es geht direkt da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Viel Spaß! So, aber es gibt natürlich auch Startups, die noch nicht international agieren können, sondern die den typischen Startup-Grind leben, so nenne ich es jetzt mal, ne? Die wirklich ihre, also wie wir es eben schon besprochen haben, also von montags bis sonntags, von morgens bis abends an ihrer Idee rumdenken, an ihrem Geschäftsmodell feilen. Und ein Beispiel dafür ist unser nächster Talkgast, und zwar Claudia Berger von Omnia 360. Die sind so ungefähr dazwischen, würde ich sagen, zwischen Avimato und Opinory von der Phase.
Sie sind immer noch relativ klein und sie gibt es aber schon seit anderthalb Jahren. Also sie haben sich schon etabliert, aber wie Claudia uns auch gleich berichten wird, so komplett davon leben, ist schwierig.
Also auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr ehrliches Interview und ein ganz, ganz spannender, tiefer Einblick in die echte Startup-Kultur Deutschlands. Viel Spaß, sage ich mal, mit Claudia. So, zum ersten Mal haben wir einen Gast zum zweiten Mal bei uns im Treibstoff-Podcast, und zwar die liebe Claudia von Omnia 360. Hi Claudia.
Hi und danke für die erneute Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sozusagen ein Jubiläum, denn mit dir begann auch unser erster Podcast.
Genau, und damals haben wir mit dir gesprochen, weil du eine spannende VR-Idee hattest bei unserem Hackathon. Aber du bist natürlich nicht nur ein VR-Unternehmen, sondern auch als Unternehmen ein noch recht junges Unternehmen, ein Startup, und darum geht es in der jetzigen Folge. Darum wollen wir heute ein bisschen mit dir sprechen, wie das Leben als Startup so für dich ist, wie eure Gründerstories ist und so. Aber wir kennen dich natürlich sehr gut, aber falls dich da draußen noch nicht kennt, kannst du vielleicht einmal eure Geschäftsidee in zwei, drei Worten zusammenfassen.
Genau, unsere Geschäftsidee ist, dass wir eine kleine Marketingagentur mit Fokus auf immersiven Inhalten sind, sprich wir beraten und produzieren rund um das Thema 360 Grad Virtual Reality Content.
Wie bist du zu diesem Thema gekommen? War das eine persönliche Leidenschaft oder dachtest du, ist es eine Marktlücke? Warum brennst du dafür und hast dich dann entschieden, sogar das zum Business zu machen?
Es ist eine Mischung aus beiden. Ich bin auf jeden Fall leidenschaftlicher Virtual Reality Fan. Ich habe das erste Mal auf der CeBIT 2014, war das glaube ich, die Oculus Rift ausprobiert und war ab da ziemlich geflasht von dem Medium, weil es einfach eine unheimlich tolle Möglichkeit hat, Geschichten neu zu erzählen, wirklich zu erleben. Und ab da war ich so ein bisschen angefixt und habe gleichzeitig zu der Zeit mit Resa, auch einem meiner Mitgründer, an der HAW unseren Master in Marketing und Vertrieb gemacht, gedacht, hey, für die Masterarbeit ist das doch eigentlich ein Thema, wo es sich wirklich lohnt, nochmal intensiver einzusteigen, und haben dann über die Einsatzpotenziale von Virtual und Augmented Reality fürs Marketing geschrieben. Dabei eine Menge Möglichkeiten analysiert, Maßnahmen angeschaut und gemerkt, hey, da steckt echt viel Potenzial drin und es wird noch gar nicht so geil genutzt, wie man es eigentlich nutzen kann. Und dementsprechend, wir sind beide eher Betriebswirte, haben aber im Freundeskreis einen Medientechniker, der auch gerade dabei war, sich neue Herausforderungen zu suchen und auch auf das Thema VR ganz, ganz gut abfährt. Dementsprechend konnten wir ihn relativ leicht anstecken. Haben uns dann im Oktober 2016 quasi so das erste Mal intensiver damit beschäftigt, rumgebrainstormt, was wir genau machen wollen, verschiedene Tools genutzt, um unsere Idee zu konkretisieren, dann zum 01.01.2017 das Unternehmen quasi angemeldet und im April 2017 auch gelauncht, genau sowas.
Darf ich ganz kurz einhaken, weil du hast was Spannendes gesagt, in so einem Nebensatz. Wir haben Tools genutzt, um unsere Idee zu konkretisieren. Und ich glaube, in diesem Detail steckt ganz viel Spannendes drin. Wie macht man das denn? Wie arbeitet man denn eine Idee konkret aus? Und was für Tools habt ihr denn benutzt?
Da sind wir tatsächlich sehr BWL-lastig rangegangen, haben eine SWOT-Analyse gemacht, ein Canvas-Modell angewendet, haben ganz viel Mindmapping gemacht, um zum Beispiel den Unternehmensnamen zu finden, haben wir auch relativ, also Kreativitätstechniken angewendet, also sind da recht methodisch rangegangen, haben vor allem darauf geachtet, von Anfang an extrem gründlich alles mitzuschreiben, zu dokumentieren, dass wir auch das Ganze festhalten und es eben nicht nur so eine Spinnerei abends am Tisch bleibt, sondern was Konkretes draus wird aus dem Ganzen.
Heißt das im Endeffekt, dass ihr direkt von der Uni in die Selbstständigkeit gegangen seid oder hast du zwischendurch auch mal in einem Unternehmen gearbeitet, in einem kleineren, in einem größeren, vielleicht in einem Start-up schon mal reingeschnuppert?
Ich habe vor dem Studium habe ich eine Ausbildung gemacht zur Medienkauffrau, habe da quasi erste Berufserfahrung gesammelt und dann während dem Studium die komplette Zeit als Freelancer nebenbei im Online-Marketing gearbeitet. Eigentlich erst beim Axel Springer Verlag, anschließend bei der Funke Mediengruppe, also mit einem sehr großen Medienfokus quasi. Habe da auch relativ viel über Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Content Marketing gelernt und das hat mir natürlich sehr viel gebracht jetzt für die Gründung. Meine beiden Kollegen, also Reza hat zwischen dem Bachelor und dem Master mehrere Jahre gearbeitet und Tobias hatte auch schon ein paar Jahre mehr Berufserfahrung. Also bei mir war es am stärksten, dieses wirklich direkt frisch von der Uni in die Selbstständigkeit.
Aber dass ihr so einen starken BWL-Hintergrund habt, hilft euch wahrscheinlich, dass man nicht nur die Idee hat, für die man brennt, sondern auch weiß, wie man einen Businessplan macht.
Ja, das auf jeden Fall, vor allem, weil wir in der Disziplin auch noch relativ stark aufgestellt sind, weil ich sehr stark den Marketing-PR-Kommunikationsfokus habe und Reza ist der Finanzmensch und der auch für Vertrieb und Akquise brennt. Also da haben wir auch quasi die verschiedenen Disziplinen der Betriebswirtschaft ganz gut abgedeckt.
Heißt es denn, dass ihr mittlerweile davon leben könnt?
Nicht vollständig. Also ich jobbe immer noch nebenbei im Online-Marketing und auch die anderen beiden haben noch Nebenjobs teilweise.
Aber das finde ich mal ganz spannend, weil das ist tatsächlich, also diese Frage, ich wäre darauf gar nicht gekommen, aber auch so ein bisschen vielleicht um Erwartungen von Gründern in die richtigen Sphären zu schieben, so, ne? Also, dass man wahrscheinlich die ersten Jahre echt strugglen muss, bis ein Unternehmen so weit gewachsen ist, dass es sich trägt, dass es ordentlich Gehälter abwirft, wie man sich das vorstellt, dass man da erstmal durch so eine harte Schule wahrscheinlich durch muss. Frage, auch wenn ihr BWLer seid, oder vielleicht deswegen gerade, habt ihr es vorher so antizipiert oder ist es doch nochmal härter als gedacht?
Also es war uns schon relativ klar, dass es kein leichter Weg wird, gerade wenn man vergleicht und sieht, was die Kommilitonen jetzt quasi für ein Einstiegsgehalt in einer Festanstellung verdienen, was man selbst dagegen gerade, dass man gefühlt gerade im ersten Jahr mehr Geld reinsteckt, als man auch nur ansatzweise herausbekommt und vor allem, wenn man schaut, wie viele Stunden man in der Woche arbeitet, also so darf man es einfach nicht rechnen, sondern deswegen ist es extrem wichtig für die Idee zu brennen und eben die starke intrinsische Motivation zu haben, weil gerade wenn es frisch von der Uni wie in meinem Fall ist, hat man halt auch nicht die Möglichkeit zum Beispiel vom Arbeitsamt diesen Gründungszuschuss zu bekommen, auch sonst gerade in diesem agenturlastigen Umfeld ist das, was Fördermittel angeht, ist es relativ schwer da was zu bekommen, also wir haben uns da extrem viel informiert, eigentlich hat Hamburg auch viele Fördertöpfe, aber mehr für innovative Produktideen oder wenn es was Gemeinnütziges ist. Und wir sind da immer so ein bisschen eher so waren im Grenzbereich, dass es immer hieß, ihr könnt es zwar versuchen, wird aber schwer. Und dann war eigentlich unsere Devise, ach, wir stecken jetzt alle Power ins operative Geschäft und versuchen es uns selbst zu erwirtschaften.
Und da war für euch auch klar, dass ihr nicht euer Geschäftsmodell ändert, um was von den Töpfen zu kriegen, sondern ihr auf die Töpfe verzichtet, um eurer Idee quasi treu zu bleiben.
Genau, wir waren von dem ziemlich überzeugt, was wir da anbieten und hatten dementsprechend weiter Vorfahrt aufzunehmen dabei.
Habt ihr denn irgendwie Förderer oder Investoren oder Unternehmen, die irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt noch nicht richtiger Kunde, aber wir unterstützen euch in der Startphase, supporten euch ein bisschen, vielleicht auch finanziell oder mit Räumlichkeiten oder was auch immer und dafür macht ihr mal so ein erstes Projekt für uns oder seid ihr vom ersten Tag an auf Kundensuche gegangen und habt es richtig bepreist und einfach aus eigenen Mitteln aufgebaut?
Also wir haben es komplett aus eigenen Mitteln aufgebaut. Wir hatten zwar schon Möglichkeiten, an Investoren zu geraten, also hatten auch schon Angebote, haben uns aber gerade am Anfang extrem, also bewusst dagegen entschieden, weil wir es erstmal organisch zum Wachsen bringen wollten und so den Proof of Concept haben wollten, wie funktioniert das und eben einfach die volle Entscheidungsgewalt. Wir wollten niemanden drin haben, der uns mit reinredet, sondern das erstmal selbst für uns evaluieren, wie wir den Weg gehen. Aber genau dementsprechend, wir haben am Anfang schon einige Promo-Projekte gemacht, auch jetzt, wenn es spannende Möglichkeiten gibt. Wir arbeiten sehr netzwerkgerichtet, also wir haben zum Glück auch gute Kontakte, die uns zum Teil helfen, die uns auch gerade dabei helfen, eben an potenzielle Kunden zu gelangen. Aber quasi an Fördermitteln, an konkreten, haben wir nichts dahinter. Das ist komplett aus den eigenen Mitteln gewachsen.
Wer sind denn so eure konkreten Kunden? Kannst du ein bisschen, wahrscheinlich ist es eine relativ große Spannweite, aber kannst du ein bisschen erzählen, was für Projekte ihr bisher so gemacht habt?
Ist tatsächlich bunt gemischt. So für das Grundrauschen sorgen quasi die Immobilienmakler, weil wir machen ja unter anderem virtuelle Rundgänge, die halt gerade in der Immobilienbesichtigung extremen Mehrwert haben, einfach um den Filter enger zu spannen, um eben Wohnungen vollständig zu zeigen und nicht nur auf Bildern. Und das Schöne an den Immobilienmaklern ist natürlich, dass das wiederkehrende Kunden sind, dass eben immer Wohnungen zu vermieten sind oder Häuser. Aber da ist es natürlich, da geht es wirklich um die reine Visualisierung. Was uns sehr am Herzen liegt, ist eben auch wirklich kreative Content-Lösungen zu liefern. Und gerade ist ein sehr zentraler Bereich, wo viele Kunden herkommen, aus dem Bereich Unternehmensmarketing als Alternative zum klassischen Image-Video. Dieses, ich möchte meine Büroräume wirklich authentisch präsentieren aus allen Perspektiven und da dann eben beispielsweise so einen virtuellen Rundgang dadurch anbieten oder auch ein 360-Grad-Video, je nachdem, was die genaue Fragestellung ist. Also gerade wirklich Unternehmensmarketing, Personalabteilungen sind eine wesentliche Zielgruppe. Dann auch im Bereich Sehenswürdigkeiten haben wir jetzt schon ein, zwei gute Projekte gehabt, zum Beispiel mit dem Planetarium hier in Hamburg oder dem Schloss Glücksburg in Schleswig-Holstein, was wir virtuell begehbar gemacht haben. Also ist tatsächlich relativ bunt gemischt. Auch Industriekunden haben wir zum Teil auch, wo es darum geht, Anlagen zu visualisieren für eigene Mitarbeiterschulungen. Wir haben ein Containerschiff schon umgesetzt, also es ist wirklich querbeet, bunt gefächert.
Was ist so mit Hotels? Ist das auch nicht total lukrativ eigentlich?
Ist eigentlich, von Anfang an dachte ich, Hotels, das ist eigentlich so die offensichtlichste Zielgruppe, aber es ist echt schwer, die zu knacken, muss ich sagen, weil die das Thema virtuelle Rundgänge, Visualisierung schon lange auf dem Tisch haben, aber damals, als das noch die Technologie einfach noch nicht so weit war, da war es deutlich teurer, zum Beispiel so ein 360-Grad-Foto anzufertigen. Da musste man halt wirklich die einzelnen Aufnahmen händisch zusammenstitchen, war super aufwendig, super teuer, von der Performance so mittelmäßig, aber dementsprechend sind die so ein bisschen sehr verschlossen, was das Thema angeht und denken erstmal so, ach nee, haben wir schon 100 Mal überlegt, wollen wir eigentlich nicht. Also die sind, an denen haben wir dann erstmal quasi die beiseite gepackt und andere Zielgruppen angegangen, aber wir kommen wieder.
Aber jetzt zuhörende Hotels können ja vielleicht realisieren, oh, ist der inzwischen bezahlbar und ausgefeilt genug und wir haben dann einen Vorsprung vor allen anderen Hotels.
Ganz genau.
Du könntest mal zwei Straßen weitergehen in das Fontenay. Die sind doch gerade neu eröffnet. Vielleicht sind die da offen für.
Stimmt, gute Idee. Mache ich vielleicht auf dem Nachhauseweg.
So, aber ich wollte nochmal zurückkommen zu euch als Startup, als noch junges Unternehmen, das wahrscheinlich relativ klein ist. Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
Mittlerweile zu viert.
Mittlerweile zu viert. Das heißt, ihr müsst euch wahrscheinlich viele Aufgaben teilen und vieles machen, was ihr eigentlich auch nicht gelernt habt oder so. Wie kriegt ihr das denn hin? Wie geht ihr davor?
Wir versuchen schon, so gut es geht, aufzuteilen, dass wirklich jeder so seinen Fachbereich hat. Dadurch ist es auch ganz gut, dass wir aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und es dadurch naturgemäß schon sehr abgegrenzt ist, dass der eine mehr die technischen, der andere mehr die Finanzaufgaben hat, ich mehr die Kommunikation. Aber es gibt natürlich so Themen, die müssen trotzdem gemacht werden, sei es die Buchhaltung, sei es das Thema Recht. Ich bin unsere kleine Rechtsabteilung quasi zurzeit auch noch, weil ich damals im Studium in dem Thema ganz gut drin war und das eigentlich nicht gänzlich uninteressant finde. Aber ja, das gehört natürlich zu den Sachen, die schon nicht ohne sind quasi, wo es auch zum Teil natürlich Sinn macht, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, damit es nicht einen komplett überschlägt und man sich auf seine Kernaufgaben fokussieren kann. Also da versuchen wir auch immer stärker dann wirklich frühzeitig auch zu suchen, okay, finden wir da vielleicht einen Freelancer, der uns helfen kann oder ein kleines Büro, was sowas für Startups macht, damit wir eben uns wirklich aufs Kerngeschäft weiter fokussieren können und nicht in der Selbstverwaltung verlieren.
Du sprachst gerade schon das Thema Kommunikation an, was auch bei dir liegt. Wie geht ihr da vor? Macht ihr viel Kommunikation? Habt ihr das gesteigert oder habt ihr von Anfang an großen Wert darauf gelegt? Und was macht ihr konkret?
Wir haben von Anfang an extrem großen Wert drauf gelegt. Es ist uns auch ziemlich gut gelungen, schon im ersten Jahr in der Hamburger VR-Szene uns einen Namen zu machen quasi. Indem wir einfach wirklich kontinuierlich auf allen Events, die es hier gab zu dem Thema oder auch zu ähnlichen Themen versucht haben, präsent zu sein, auch schon sehr früh angefangen haben, als Speaker aktiv zu werden. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir gerade durch die Masterarbeit im Hintergrund auch einen wissenschaftlichen Ansatz an das ganze Thema haben und da dann auch wirklich fachlich, inhaltlich gute Sachen rüberbringen können und nicht nur einfach unser Unternehmen promoten. Also deswegen so die tatsächliche reale Präsenz war sehr wichtig, aber natürlich auch die virtuelle Präsenz. Und da ist gerade Social Media für ein Startup extrem dankbar, weil man halt auch aus eigenen Mitteln, ohne gleich ein dickes Budget dahinter zu pfeffern, schon echt viel erreichen kann. Also Facebook ist noch am schwierigsten, um da jetzt wirklich organisch eine Reichweite außer dem Freundes- und Familienkreis aufzubauen, wenn man da kein Budget investiert. Aber Twitter und Instagram, damit kann man echt viel erreichen. Vor allem Twitter ist mittlerweile mein absoluter Lieblingschannel. Ich war damals am Anfang auch nie ein großer Twitterer, dachte immer so, ja, okay, weiß nicht, ob das so meins ist. Dann habe ich mich, glaube ich, einen Monat nach der Gründung quasi angemeldet und angefangen und seitdem war ich total angefixt irgendwie und bin total oft da aktiv und finde es einfach toll, dass es dort sehr netzwerklich ist, dass man dort wirklich auch gefühlt Leute kennenlernt. Also da habe ich schon echt wertvolle Menschen kennengelernt. Auch tatsächlich Geschäftsbeziehungen haben sich daraus entwickelt Und das ist halt natürlich eine echt praktische Sache, so dieses netzwerkliche Miteinanderarbeiten. Auch LinkedIn kommt immer mehr quasi bei uns. Und Suchmaschinenoptimierung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Da hatte ich halt auch den Glück, dass ich in dem Bereich gearbeitet habe und von Anfang an vom Aufbau der Webseite drauf geachtet habe, dass wir da wirklich möglichst gut alles so aufbauen, dass wir auch gut ranken und gefunden werden.
Ihr habt inzwischen wahrscheinlich ganz viel gelernt. Gibt es irgendein Learning, das du weitergeben kannst? Irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich gerne gewusst, kurz bevor wir gegründet haben, was du jetzt weitergeben kannst?
Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen länger damit gewartet, bis wir wirklich aktiv auch Preise, also Geld einfordern für unsere Projekte, noch stärker Promo-Projekte am Anfang gemacht. So, das war so ein kleines Learning, wo ich im Nachhinein denke, damit hätte man vielleicht noch mehr Reichweite erzielen können und auch einfach selbst noch ein bisschen Sicherheit erzielen können. Also gerade auch für dann die späteren Kundenverhandlungen und Co., dass man dann einfach viel mehr zum Zeigen hat, weil die Fantasie der Leute ist echt begrenzt. Das merke ich immer wieder, dass man denkt so, hey, ich zeige euch dieses Projekt, das lässt sich doch total auf euch übertragen, aber lässt es oft nicht. Also deswegen würde ich sagen, möglichst viele Referenzsachen, gerade in diesem Agenturbereich, möglichst viele Referenz-Promo-Sachen aufbauen, um wirklich was zum Zeigen zu haben, damit die Leute es viel schneller und einfacher verstehen.
Was sind eure Next Steps?
Unsere Next Steps ist zum einen jetzt endlich in ein richtiges Büro zu ziehen. Wir haben aktuell noch in der heimischen Wohnung ein Zimmer als Bürozimmer, wo es zu viert verdammt eng drin wird. Dementsprechend, das wird jetzt in Q3, Q4 kommen, dass wir da endlich ausziehen quasi. Ansonsten gerade das Thema 360-Grad-Videos nochmal stärker nachzuziehen, weil bisher waren wir gerade bei den Rundgängen besonders aktiv. Das war auch das Produkt, mit dem wir eingestiegen sind quasi, also das nachzuziehen. Und auch eventuell stärker in den Bereich daraus VR-Anwendungen, also wirklich interaktive VR-Anwendungen zu kreieren.
Ich finde es erstaunlich, also wenn du sagst, dass sie noch aus eurer Wohnung heraus operiert gegenwärtig, also wie viel man wirklich schaffen kann, ne? Also was, wenn man sich genug diszipliniert und Wissen aneignet, also dass man schon mit relativ wenig Mitteln also sich einen Namen machen kann, also...
Ja, das ist auch manchmal ironisch, wenn ich irgendwie denke, irgendwie eine E-Mail bekomme von einem Kunden, wo kommt, ja, auf eurer Hotline habe ich keinen erreicht, und dann gucke ich ins Wohnzimmer, wo das Festnetztelefon steht und denke, ja, die Hotline, alles klar. Aber genau, also uns war es halt extrem wichtig, dadurch, dass wir keine Fördermittel hatten am Anfang, die Kosten so gering wie möglich zu halten, und ja, also würde ich auch wieder so machen, muss ich sagen. Also bevor man sich gleich das fancy Büro holt oder sowas, dass man erstmal schaut, funktioniert das Ganze, was ich hier mache.
Das sind doch ganz schön abschließende Worte. Ich bin sicher, dass wir von euch noch ganz viel sehen und hören werden, denn ich glaube, ihr seid eins von denen, die wirklich mit am auffälligsten sind, in meinem Twitter zumindest. Ich sehe immer, was ihr gerade so treibt und so. Auf jedem Event seid ihr gefühlt vertreten. Und auch hier schon wieder zum zweiten Mal im Podcast mit dabei. Also es ist ja schon mal sehr gut, dass ihr jetzt umtriebig seid. Und darum, danke ich dir für heute, weil ich weiß, wir sehen uns bald wieder bestimmt und hören uns bald wieder. Und und sag dir vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis dann. Tschüss.
So, herzlich willkommen zurück. Das war jetzt unser drittes Startup. Schön, dass wir Claudia jetzt schon zum zweiten Mal hören konnten und sie auch so ein bisschen begleiten können, wie sich das Startup entwickelt. Das ist irgendwie ganz toll zu sehen, wie so Startups auch wachsen und ja, wie sie mittlerweile auch zumindest zum Teil davon leben können.
Ich glaube, da kann man das kompensieren, dass man wahrscheinlich mehr arbeiten muss, als wenn man im Unternehmen angestellt ist. Aber dafür macht man das anhand einer Idee, die man selber entwickelt hat. Und dann kommt es einem vielleicht gar nicht mehr so schlimm vor. Man kann diese Kräfte freisetzen, was einem dann vielleicht im Unternehmensleben dann eher ja, sehr, sehr anstrengen würde.
Ich fand es auch spannend, dass Claudia eigentlich nochmal so von ihrem Lebensweg her ganz anders ist als unsere ersten beiden Startups. Peter hat schon länger auch in Unternehmen gearbeitet. Valerie hat ein klassisches Studium gemacht, hat dann auch in einem Unternehmen gearbeitet, hat dann bei einem Startup angefangen, aber nicht selber gegründet. Und Claudia hat zwar eine Ausbildung gemacht, ist aber dann mehr oder weniger direkt nach ihrem Studium, was sie dann noch anschließend gemacht hat, in die Gründung gegangen. Und ich finde, da hat man jetzt drei so super unterschiedliche Lebenswege, wo man aber sieht, irgendwie alle haben dann für ihre Idee gebrannt. Oder zumindest dafür gebrannt, in einem Startup zu arbeiten und halt nicht diese festen Unternehmens- und Konzernstrukturen zu haben. Und ich finde das sehr faszinierend.
Und alle drei haben gemeinsam, finde ich, dass sie quasi neue Geschäftsmodelle in der digitalen Welt aufgemacht haben. Ne? Und ich glaube auch, also dass es wahrscheinlich bei allen dreien ein Problem sein könnte, dass dadurch ihre Dienstleistung recht erklärungsintensiv ist. Du musst erstmal deinen potenziellen Kunden erklären, dass es diesen Markt gibt und dass es schlau wäre, dieses Produkt zu kaufen oder diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, weil die es auch nicht kennen.
Und ich glaube, das ist aber auch ein Grund, weshalb Opinory so schnell, so groß und so erfolgreich geworden ist, weil die Gründer schon verankert waren in der Medienbranche und die Medienbranche genau sich damit eigentlich schon auskennt und eigentlich genau weiß, was sie brauchen, aber selber diese Idee nicht hatten. Und damit kannst du, glaube ich, viel schneller Kunden akquirieren, als wenn du eigentlich ein relativ neues Geschäftsfeld aufmachst.
Ja, das stimmt. Und ja, da funktioniert es dann ja auch dementsprechend ganz gut. Aber trotzdem ist auch Opinory, finde ich, eine sehr erklärungsintensive Dienstleistung. Und wenn man sie verstanden hat, macht es total Sinn. Aber ich habe Valerie und ihre Kollegen auf dem Digital Kindergarten vor einigen Wochen gesehen, da hatten sie auch einen Stand. Und da waren sie schon die ganze Zeit mit Erklären beschäftigt, erklären und vorführen. Aber ja, so ist es halt, wenn man was Neues an den Markt bringt, wenn man sich das traut, wird am Ende dann ja im Zweifelsfall auch entlohnt. Was aber auch viele Startups gemeinsam haben, ist nicht nur die tolle neue Idee, sondern auch die fehlenden Ressourcen und damit einhergehend die Verpflichtung, mit den bestehenden Ressourcen gut umzugehen. Und damit will ich es ein bisschen zu unserem letzten Gesprächspartner überleiten, zu Tatjana Müller von Content and Stories. Sie ist selber keine Gründerin, aber sie ist eine Expertin, was Selbstständigkeit, was Freelance angeht und hat auf ihrer Seite contentandstories.de einen Blog, wo sie eben viele Startup-Themen spielt und denen erklärt, was für Fehler zu vermeiden sind. Und genau, indem die Kommunikationsschiene mehr behandelt, weil oft ist es ja doch sehr produktlastig, was die Startups primär machen.
Genau, und haben im Endeffekt halt einfach wenig Zeit, aber auch wenig Expertise im Bereich Kommunikation. Natürlich die Social-Media-Kanäle zu bedienen, damit ist jeder eigentlich heutzutage aufgewachsen, das geht schon. Aber trotzdem darüber hinaus noch Kommunikation zu betreiben, ja, da fehlt Zeit und Expertise. Und insofern ja total spannend, dass Tatjana sich darauf konzentriert hat und da eigentlich Dienstleistung und Hilfe anbietet.
Genau, und darum haben wir sie zum Telefoninterview gebeten. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Tatjana. Schön, dass du Zeit hast, heute mit uns kurz zu sprechen.
Hallo.
Hallo, du bist freiberufliche PR-Beraterin und Texterin. Kann man das so sagen? Oder wie würdest du das jetzt beschreiben, was du machst?
PR-Beraterin wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber schon, ja, textbasiert PR-Beraterin oder ich nenne mich Texterin, Redakteurin, das ist schon mein Fokus.
Wobei du das ja nicht für alle Branchen machst, sondern dich, wenn wir das richtig verstanden haben, spezialisiert hast, vor allem auf Gründer, Selbstständige und Freelancer, oder?
Das ist vor allem das, worüber ich blogge, einfach um meine Erfahrungen weiterzugeben. Ich bin im Moment noch sehr viel auch in der IT- und Hightech-Branche unterwegs, dass ich da einfach Broschüren, Website-Texte, alles, was an Content eben für Unternehmen anfällt, schreibe. Ja, aber ich würde mich auch sehr gerne noch weiter im Bereich Gründung, Selbstständigkeit, Karriere ausweiten einfach.
Du hast die Selbstständigkeit ja aktiv gewählt. Also vorher hast du als Redakteurin in einer Agentur gearbeitet und hast dich jetzt letztes Jahr dazu entschieden, sich selbstständig zu machen. Was waren denn für dich die Gründe dafür und was liebst du daran so sehr?
Ja, es war ein sehr idealistischer Grund, würde ich sagen. Also es hat hauptsächlich mit Selbstverwirklichung zu tun. Ich habe in Agenturen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, aber ich habe da einfach nicht so die Aufstiegschancen gesehen, die ich gern gehabt hätte und konnte mich nicht kreativ so ausleben, wie ich es gern getan hätte. Ja, also Hauptgründe waren das selbstbestimmte Arbeiten, flexibler sein, was Projekte angeht, auch die Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Und das ist auch das, was ich am meisten dran liebe, einfach diese Flexibilität und ja wirklich sich selbst und seine Kreativität und seine Ideen umsetzen zu können, völlig frei.
Aber es geht ja auch mit so ein bisschen Unsicherheit einher immer, ne? Weil so ein fester Job hat ja auch so seine Vorteile. Oder wenn man ein Arbeitnehmer einfach ist, sage ich mal. War das schwierig für dich, das umzustellen? Oder meinst du, man muss da der Typ für sein?
Ich glaube schon, man muss auf jeden Fall der Typ dafür sein. Sicherheitsaspekt ist immer gut. War mir eigentlich auch immer wichtig. Das muss man dann irgendwo ein bisschen ausschalten und sich dran gewöhnen, dass man jetzt nicht jeden Monat ein festes Gehalt hat und dass das Ja, also man muss dann entsprechend auch vorbereiten, Zeiten überbrücken, sich ein bisschen was ansparen, ganz simpel für die Anfangszeit, wenn vielleicht die Aufträge noch nicht so reinkommen, wie man es gerne hätte. Das muss man dann völlig anders angehen und muss diesen Sicherheitswunsch, einen Sicherheitsgedanken ein Stück weit zur Seite schieben auf jeden Fall.
Du hast auf deiner Webseite contentandstories.de ja auch einen Blog, wo du genau über solche Themen schreibst, also wo du aktiv Tipps gibst an Gründer, was man vermeiden sollte, was man tun sollte und so. Was fasziniert dich in diesem Thema denn besonders, dass du das auch als Inhalt deiner Publikation siehst oder nimmst?
Ja, Anstoß war vor allem meine eigene Vorbereitungszeit für die Selbstständigkeit. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll und hatte in dieser Zeit monatelang einen Bekannten an der Seite, der sich auch selbstständig gemacht hat, der mir seine Erfahrungen weitergegeben hat. Und das war für mich in dem Moment Gold wert, hat mir bei der Entscheidung geholfen und hat mich gewappnet für alles, was kam in der Anfangszeit. Und das möchte ich halt für vielleicht bald Gründer auch so weitergeben, weil ich weiß, wie viel das einfach wert ist.
Hat das dir dabei geholfen, am Anfang gewisse Fehler vielleicht gleich auszulassen? Beziehungsweise gibt es so typische Fehler, wo man sagen kann, dass das viele Gründer machen, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man halt so ähnlich wie du so eine Art Mentor an der Seite hat oder jemand, der einfach schon ein ganzes Stück weiter ist und deshalb seine Erfahrung teilen kann?
Ich glaube, bürokratisch vor allem, würde ich sagen, am Anfang hilft das schon sehr. Da gibt es gewisse Deadlines bei gewissen Ämtern, die jetzt nicht so offen kommuniziert werden, die man aber schon wissen sollte, um vielleicht, es gibt ja dann auch Gründungszuschuss oder Stipendien und da zu wissen, in welcher Reihenfolge man was in welchem Umfang einreichen muss und was man beachten muss, das ist schon sehr wichtig und erhöht einfach die Chance und macht am Anfang auch einfacher, gewisse Dinge einzuhalten. Da würde ich vor allem die Bürokratie als den Bereich sehen, in dem das hilft.
Ich glaube, es ist auch oft eine Frage der Priorisierung, was jetzt am wichtigsten ist. Man hat als Gründer ja 1000 Aufgaben und oft fließen, habe ich den Eindruck, die Ressourcen meistens natürlich in die Produktentwicklung oder in die Geschäftsausweitung, in den Verkauf, in die Gehälter. Und was immer so ein bisschen hinten ansteht, ist die Kommunikation. Was würdest du denn sagen, die du ja auch aus der PR kommst, also was für eine Rolle hat denn Kommunikation gerade bei Startups?
Eigentlich eine sehr große, aber es ist immer das gleiche Spiel, wie du schon sagtest. Da haben dann in der Anfangszeit andere Bereiche Vorrang, je nachdem, sei es die Akquise natürlich, die Produktentwicklung. Die Gründer selbst sagen immer, es ist wichtig, ich möchte mehr Marketing machen und ich brauche dich und bleib bloß da, bis ich dann endlich Zeit habe. Aber man muss dann doch schon öfters mal warten und geduldig sein. Aber ich sag mal so, die Kunden haben dann ihr Versprechen auch gehalten und kamen dann doch und möchten auf jeden Fall Marketing betreiben und sehen in der Kommunikation, schreiben dem eine sehr große Rolle zu, einfach für ihr eigenes Business. Es ist dann immer eine Zeitfrage.
Also müssen sie ja auch, weil also du kannst ja noch das beste Produkt und die tollste Idee haben, aber wenn das keiner weiß, dann kann es damit ja auch nicht erfolgreich sein. Ich glaube, das vergessen viele manchmal so ein bisschen. Das fällt immer so ein bisschen hinten über.
Und wenn man es natürlich richtig macht, dann erleichtert einem das ja auch die Akquise, beziehungsweise man muss vielleicht sogar weniger Akquise oder zumindest weniger Kaltakquise machen, weil man sich weniger erklären muss, vielleicht potenzielle Kunden einen schon kennen oder sogar selber auf einen zukommen.
Ja, das wäre der Idealfall.
Ich glaube, ein Problem ist auch, dass wenn man gründet, da hat man ja wahrscheinlich ein Expertengebiet, in dem man super gut ist, man hat eine tolle Idee, muss aber auf einmal ganz viele Jobs nebenbei machen und einer davon ist eben auf einmal Marketing und PR zu machen. Und ich glaube, für gerade solche Leute, die eben das dann nicht automatisch können, ist dann ja super, so Leute wie dich zu haben, ne, die man ansprechen kann und die einem dabei helfen, weiß ich nicht, vom Pressetext oder was machst du alles für Gründer?
Ja, wie gesagt, das ist schon, ich habe meinen Fokus auf das Texten gelegt. Das fängt bei Website-Texten an, über Broschüren, Social-Media-Posts, alles, was irgendwie an Texten anfällt. Und meine Kunden, kann ich sagen, die haben alle ihre Ideen, Konzepte, was sie an Content veröffentlichen möchten, aber da ist dann immer die Sache, sie unterschätzen den Aufwand, den ein guter Text einfach braucht, vor allem wenn es vielleicht ein Fachbericht ist oder ein White Paper, die einfach ein bisschen umfangreicher sind. Und da komme ich dann ins Spiel. Also da ist dann natürlich meine Aufgabe zu sagen, was funktioniert, wie bringe ich euer Produkt oder eure Dienstleistungen kreativ auf den Markt, sodass es interessant aussieht. Und klar, muss man auch mal vielleicht Kontra geben und sagen, das funktioniert nicht, das würde ich eher so und so machen. Da bin ich dann schon auch Textberatung. Und an sich setze ich dann die Ideen meiner Kunden um, wie gesagt, alles, was textbasiert ist.
Ist das oft notwendig, dass sie selber gar nicht so genau wissen, was jetzt gute Themen wären?
Nee, das hatte ich bisher noch nicht. Es ist eher so, dass ich Kunden vielleicht bremsen muss und sage, das ist jetzt viel zu werblich. Zu werblich dürfen wir vielleicht nicht werden. Man muss ja schon die Vorteile von Produkten und von Dienstleistungen hervorheben, ohne aber ohne zu übertreiben. Das ist ja in der PR immer ganz wichtig. Das ist eher, da muss ich immer ein bisschen bremsen, aber an sich ist das immer, passiert alles auf Augenhöhe. Man tauscht Ideen aus, sucht sich die Beste aus und dann geht es auch schon immer recht schnell an die Umsetzung.
Gehen Gründe oft mit zu hohen Erwartungen an Kommunikation ran? Also das ist zumindest manchmal mein Eindruck. Also dass die, wie sage ich das denn am besten, dass die sozusagen, ne, die brennen ja für ihr Thema und die wissen, warum das gut ist und was daran toll ist und so. Und dann machen die mal eine Pressemitteilung oder machen mal eine Presseaktion und dann, ja, dann ist manchmal dann erstmal so ein Loch da, ne? Es geht ja nicht dann gleich steil nach oben unbedingt.
Ja, die Erfahrung habe ich bisher, also in der Selbstständigkeit nicht gemacht. Vielleicht im Agenturleben schon, dass ich dann gemerkt habe, okay, in 2 Wochen kann man jetzt noch keine 150 Millionen Menschen erreichen mit einem Fachartikel. Da habe ich dann schon manchmal bremsen müssen, aber speziell in der Selbstständigkeit ist mir das noch gar nicht passiert. Da habe ich den Eindruck, die meisten gehen da sehr realistisch ran.
Wenn man jetzt anfängt als Startup und sagt, okay, ich möchte mir irgendwie ein bisschen Zeit freiräumen, ich möchte mit der Kommunikation anfangen, was sind aus deiner Sicht so die ersten Must-Haves? Wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich habe noch gar keine Kommunikation gemacht, gar keine PR, was ist denn jetzt das Erste, was du mir empfehlen würdest?
So auf Textebene, also klar, die Website muss stimmen, das muss das Unternehmen und die Werte widerspiegeln und auf den Punkt kommen, kreativ sein. Das ist natürlich die digitale Visitenkarte, wie es immer so schön heißt. Das ist ganz wichtig, da würde ich den Fokus drauf legen, wenn die eben noch nicht besteht. Ansonsten, klar, Social Media und Blog, ganz wichtig. Also wenn es sich anbietet und man erreicht darüber seine Zielgruppe, würde ich versuchen, regelmäßig da einfach notwendigen Content zu veröffentlichen, über Social Media zu streuen. Ich habe auch Kunden, die dann immer noch über Mailings gehen wollen oder Presseartikel. Das ist natürlich auch immer gut, aber den Fokus würde ich auf die anderen Kanäle legen, die ich eben genannt habe.
Ja, super, alles klar. Dann haben wir schon mal nochmal einen konkreten Tipp, denn wir wollen ja nicht nur philosophieren und theoretisieren, sondern mal einen praktischen Tipp mitgeben. Und der ist auf jeden Fall in dem Fall, eine gute Präsenz im Web zu haben. Ne? Das ist so der erste Schritt. Ja, vielen Dank, Tatjana, für deine Zeit und deine Expertise.
Ja, gerne.
Ne? Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ne?
Vielen Dank, tschüss.
Freut mich, danke, ciao.
Das war Tatjana mit von Content and Stories, also nochmal als viertes Start-up, auch wenn sie selber irgendwie Freiberufler ist, aber kann man sie ja nicht so Start-up nennen nochmal.
Sie ist eine Selbstständige.
Genau, noch. Selbstständige, also es sozusagen am Leib erfahren hat, wie es ist, sein eigenes Geld zu verdienen. Ein total rundes Paket, finde ich, was wir jetzt haben. Jetzt hatten wir ein Start-up, was gerade gegründet ist, eins, was schon lange dabei ist, eins, was sehr erfolgreich ist und jemand, der sie eigentlich noch berät und damit sein Geld verdient.
Und ich finde es spannend, dass Tatjana, die ja beratend und aus der PR kommt, als einzige wirklich die Wichtigkeit von Pressetexten herausgearbeitet hat, die erwähnt hat. Die anderen Startups, die kommunizieren alle so nebenbei, habe ich das Gefühl. Oder sind dann eben viel am Netzwerken, viel auf Messen, was ja auch vernünftig ist. Aber eben die Wichtigkeit von klassischer Pressearbeit ist vielen da nicht so bewusst. Und darum, ja, gut, dass Tatjana da nochmal auch nochmal was zu sagen konnte, finde ich. Das ist noch ganz wichtig.
Hoffen wir mal, dass unsere anderen drei Startups den Podcast komplett anhören und vielleicht Tatjanas Ratschläge gleich in die Tat umsetzen.
Genau, aber das war es erstmal für heute mit unseren Startups. Aber ich fand, das Thema war so spannend, dass wir mal überlegen müssen, ob wir das in unserem Podcast nicht vielleicht weiterspielen wollen, immer wieder mal ein spannendes Startup einladen können oder so, um zu gucken, was so Neues auf dem Markt gibt.
Genau, ich finde es selber auf jeden Fall total spannend, aber liebe Zuhörer, ihr könnt uns gerne auch dazu mal Feedback geben.
Und wie können Sie das machen, Janina?
Auf... Weiß ich nicht.
Über Opinory. Nein, selbstverständlich kann man uns über Twitter erreichen unter dem Hashtag Treibstoffpodcast oder @newsaktuell, dem Twitter-Handle, oder natürlich via E-Mail unter treibstoff@newsaktuell.de. Und das waren jetzt schon sehr, sehr viele Kontaktdaten. Sucht euch einfach die aus, die euch am besten gefallen. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Liebe Nina, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Bis nächste Woche, Michael. Hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht.